Deutschlandradio Kultur. Weltzeit.
Weihnachten weit weg, im Warmen, mit Strand und Palmen. Diesen Traum erfüllt sich US-Präsident Obama jedes Jahr mit seiner Familie auf Hawaii. Eine Inselgruppe, die allerdings weit mehr als nur ein modernes Urlaubsparadies ist. Die Kultur ist sehr vielfältig und wird gerade wiederbelebt. Gleichzeitig nutzen Gentechnikkonzerne die guten klimatischen Bedingungen für ihre Freilandversuche. Auf all das wollen wir heute zu sprechen kommen in der Weltzeit über Hawaii. Ich bin André Zante und freue mich sehr, dass Nicole Markwald mit uns jetzt verbunden ist. Sie ist Korrespondentin in Los Angeles und war in diesem Jahr erstmals auf Hawaii, Frau Markwald?
Ja, und zwar sogar zweimal.
Zweimal?
Ich habe quasi erstmal einen Entdeckungstrip gemacht, ganz privat. Im März war ich im Urlaub mit meiner Familie auf Hawaii, auf Kauai, und habe mal so mich erkundigt, ein bisschen umgeschaut und hatte aber zu dem Zeitpunkt mich schon entschieden, dass ich auch dienstlich da gern mal hin möchte, denn Hawaii gehört zu unserem Berichtsgebiet hier an der US-Westküste, und habe mich dann bei meiner Dienstreise entschieden, auf eine andere Insel zu fahren.
Und was wirkt jetzt, wenn Sie allgemein auf die Inselgruppe gucken, so anziehend, dass sogar der US-Präsident mit seiner Familie da jedes Jahr hinreist?
Das ist natürlich einmal das Wetter, und dann ist es die Natur. Es ist unbeschreiblich schön. Man hat eben diese saftig grünen Hänge. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon so ein Grün gesehen habe wie auf Hawaii. Es ist ein feuchtes Klima. Man hat das Meer drumherum. Man hat Vulkaninseln, Vulkangestein, sehr fruchtbaren Boden. Und dazu kommt natürlich dieses sehr entspannte Lebensgefühl, was man automatisch annimmt, wenn man auf Hawaii ist. Ja, das guckt man sich ganz schnell ab von den Hawaiianern. Es ist einfach sehr angenehm, da zu sein. Es gibt total viel zu entdecken, wenn auch diese Entdeckungen manchmal ganz klein sind. Also wenn im Reiseführer ein Wasserfall angepriesen wird und man stellt sich da ein großes Monster vor, dann ist es unter Umständen sehr klein und niedlich, aber eben schön anzusehen.
Vermittelt sich dann diese Gemütlichkeit auch, wenn wir jetzt mal auf das Weihnachtsfest blicken? Also gibt es da hawaiianische Eigenheiten im Vergleich zu den USA, also zum Festland oder auch zu Deutschland?
Es gibt vielleicht ein paar lustige Eigenarten, denn es gibt nicht so viele Weihnachtsbäume auf Hawaii. Das wundert ja nicht. Also die Weihnachtsbäume werden herangeschifft. Manche bauen sich ihren eigenen Weihnachtsbaum im Garten an. Aber ansonsten ist Hawaii wie auch bei vielen anderen Produkten auf Importe angewiesen oder eben, dass Sachen herangebracht werden per Schiff oder per Flugzeug. Und da schmücken dann eben viele Hawaiianer ihre Palmen mit Lichterketten. Und der Weihnachtsmann, wenn der umherläuft, trägt nicht unbedingt eine rote Jacke, sondern vielleicht dann eben auch ein Hawaii-Hemd. Und man stellt sich keinen Schlitten in den Vorgarten, Schnee gibt es ohnehin nicht, sondern schmückt vielleicht ein kleines Kanu weihnachtlich und setzt es aufs Wasser. Also das sind so die hawaiianischen Eigenarten zu Weihnachten.
Und wenn man dann vielleicht sogar zu Weihnachten ins Wasser geht, dann sind da im Zweifel auch Haie. Das kann gefährlich sein. Also gefährliche Weihnachten. Haben Sie dann auch Haie gesehen?
Ich habe einen Hai gesehen, und zwar im Aquarium in Waikiki. Der ist mir also überhaupt nicht gefährlich geworden. Aber ich habe noch viel mehr Haie und andere Haie gesehen bei einem Besuch auf Coconut Island. Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig schön und märchenhaft, und ist es auch. Es ist eine Insel, die lange Zeit im Privatbesitz war. Da gibt es eine Lagune. Das hat ein reicher Mann mal besessen. Der hat da ein Filmtheater aufgebaut, wo man draußen sitzen konnte und sich einen Film auf einer großen Leinwand angucken konnte. Und diese alten Scheinwerfer, die stehen da noch und rosten vor sich hin. Also das hat ganz viel altmodisches Flair. Aber jetzt ist da die University of Hawaii. Viel mehr Meeresforscher sind da zugange und haben da eben ein großes Projekt, in dem sie untersuchen die Bewegungen von Haien rund um Hawaii.
Es geht dabei ja auch darum, die Zunahme von Haiangriffen auf Menschen zu untersuchen. Da wird gerade noch geforscht, woran das liegt. Einen von diesen Forschern, den haben Sie getroffen, Frau Markwald, und bei seiner Arbeit begleitet. Und das hören wir uns mal an.
Karl Mayer hat wohl einen der schönsten Arbeitswege. Jeden Morgen parkt er sein Fahrzeug auf einem kleinen Parkplatz an einer Bucht im Osten der hawaiianischen Insel Oahu. Dann steigt er in ein kleines Motorboot und tuckert durch schönstes blaues Wasser zur palmenbewachsenen Coconut Island. Hier forscht Mayer für das Institut für Meeresbiologie der Universität von Hawaii. Und momentan gilt seine ganze Aufmerksamkeit den Haien. Mayer und seine Kollegen untersuchen die Bewegungsmuster von Tigerhaien vor Maui und den anderen Inseln Hawaiis, nachdem es im vergangenen Jahr eine Zunahme von Haiangriffen auf Schwimmer, Schnorchler und Surfer gegeben hatte. Eine deutsche Touristin starb nach einem Haiangriff. Er habe viele Theorien zu den vermehrten Haiattacken gehört, erzählt der Meeresbiologe.
Radiation from Japan is driving the sharks insane. Radioaktive Strahlen aus Japan machen die Haie verrückt. Ein einzelner blinder Hai findet nicht mehr genug Futter, also greift er Menschen an. Der Ozean bietet nicht mehr genug zu essen. Haie kommen wegen der steigenden Zahl von Schildkröten Richtung Strand. Und so weiter und so fort.
Aber, so Meyer, dessen Arbeitsbekleidung aus T-Shirt, kurzen Hosen, Badelatschen und einem Sonnenhut besteht, die Erklärung sei unter Umständen ganz einfach.
Völlig natürliches Verhalten der Tiere einerseits und Menschen, die ins Wasser gehen, andererseits, könnten der Grund sein.
Um mehr über den Lebensraum der Tiere herauszufinden, haben Meyer und seine Kollegen in den zurückliegenden Monaten etliche Tiere mit Anhängern ausgestattet.
This is an ultrasonic tag. This is one of the devices that we would surgically implant into a shark.
Meyer zeigt ein graues, schmales Tracking-Gerät. Das wird an der Rückenflosse von Tigerhaien angebracht. Jedes Mal, wenn das Tier auftaucht, sendet es ein Satellitensignal über seinen Aufenthaltsort. Damit lernen die Forscher die Routen der Tiere kennen und können verfolgen, wann sie sich wo wie lange aufhalten. Einige Tiere wurden sogar mit einer Videokamera ausgestattet.
It's really allowed us to take a big step.
Wir verstehen inzwischen viel mehr, wie sie ihre Meeresumgebung nutzen.
How they use their ocean environment.
Gleichzeitig lernen die Meeresbiologen mehr über die Nahrungsaufnahme der Tiere. Wie oft sie essen, wann, wo und wie groß eine Mahlzeit ist. Die Öffentlichkeit interessiere sich natürlich mehr dafür, wie viel Gefahr von den Haien ausgehe. Das weiß Meyer. Aber
the thing that people often forget,
Menschen in Hawaii und anderen Orten in der Welt, wo es schöne Strände und warmes Wasser gibt, vergessen oft, dass das Meer nicht eine Erweiterung des Hotels ist. Hotel, Pool, schöner Rasen und ein traumhafter Sandstrand, alles schön und gut. Aber sobald die Menschen einen Fuß ins Meer setzen, müssen sie sich darüber im Klaren sein, dass sie in ein unberührtes, wildes Gebiet eintreten.
Wer an den Küsten Hawaiis ins Wasser geht, um zu schwimmen, zu schnorcheln oder zu surfen, sollte einige Hinweise beherzigen.
Gemeinsam mit anderen ins Wasser gehen oder nicht allein weit rausschwimmen, schon allein das kann das Risiko senken, von einem Hai gebissen zu werden.
Was heißt dann eigentlich Hai auf Hawaiianisch? Wissen Sie das?
Nein, da bin ich jetzt überfragt.
Ich habe da mal nachgeschlagen. Das war natürlich fies jetzt von mir, aber es heißt Mano mit einem Dach über dem O. Meinen Sie denn, da würde jemand reagieren am Strand, wenn jemand Mano ruft?
Ja, es könnte schon sein. Also die hawaiianische Sprache, lange Zeit ja sehr vernachlässigt, die hat in den letzten Jahren so eine Renaissance wieder erlebt und viele verstehen hawaiianisch. Ich persönlich muss sagen, ich fand, sie klingt sehr schön. Sie ist auch an allen Ecken zu hören. Man hört viel hawaiianische Musik, wenn man auf Hawaii unterwegs ist. Aber ich hatte den Eindruck, sie ist schwer zu erlernen und auch schwer zu verstehen. Das liegt natürlich auch daran, dass sie sehr wenig Laute hat und es viele eben Striche, kleine Wellen, Punkte zwischen den einzelnen Buchstaben gibt und es da natürlich ganz speziell auf die Betonung ankommt.
Es ist eine polynesische Sprache, das habe ich nachgelesen, hat nur 13 Laute, das ist eigentlich sehr besonders. Und ein Wort, das haben Sie auch auf jeden Fall gelernt in Ihrer Zeit auf Hawaii, und zwar den hawaiianischen Namen des Staatsfisches. Und da hören wir jetzt auch mal rein, wie Sie und andere versuchen, den Namen auszusprechen.
Humu humu nuku nuku apua.
Humu humu nuku nuku apua. I mean, that's the best I could probably do for now.
It's humu humu nuku nuku apua.
Let's do the humu humu nuku nuku apua. Yeah, do the humu humu nuku nuku apua. Let's do the humu humu nuku nuku apua. Yeah, do the humu humu nuku nuku apua.
Humo, humo, nuku, nuku, apu, a, so ungefähr lautet der Name des Staatsfisches.
Da fehlt noch ein a, a.
Oh, ja, vielen Dank. genau, Sie haben das sicherlich häufig und gut geübt. Sogar in Popsongs haben wir gehört, wird dieser Song verarbeitet. Und bei Kindern, die haben wir auch gehört, die lernen dann diesen Namen und haben sich dann gefreut, als ich vermute mal die Lehrerin den Namen dann korrekt und flüssig ausgesprochen hat. Welchen Bezug haben denn die Kinder noch zu der alten Sprache?
Also man muss dazu sagen, Humu Humu Nuku Nuku Apu Aa auszusprechen ist ein kleiner Wettbewerb als Kind auf Hawaii. Ja? Da übt man fleißig, bis man das kann. Es ist so, dass hawaiianische Kinder die Sprache wieder lernen. Das war mal anders. Es gab eine Zeit, da tauchte Hawaiianisch im öffentlichen Leben fast gar nicht mehr auf. Und es gab eben die Pflicht, Englisch zu sprechen. 1902 war die letzte Schule unter hawaiianischer Leitung, wurde zugemacht. Und das änderte sich dann aber im Laufe der Jahre, wie es sich auf der ganzen Welt änderte, dass man sich auf seine Originalsprache, seine Muttersprache wieder besann. Hier in den USA zumindest bei Einwanderern war es lange Zeit so, war es verpönt, die eigene Sprache weiter zu sprechen. Man wollte sich assimilieren und ankommen in den USA, indem man eben Englisch spricht und die Muttersprache vernachlässigte. Und genauso ging es den Hawaiianern auch. Das änderte sich dann eben seit den 70er Jahren. Da gab es eben die Rückbesinnung auf ursprüngliche Werte, die eigene Sprache, und Hawaiianisch kehrte auch in die Kindergärten und Schulen zurück. Es wurde häufiger in der Familie gesprochen, wenn man eben noch ältere Familienmitglieder hatte. Und heute ist Hawaiianisch die zweite Amtssprache neben Englisch.
Und wie alt, also was kann man sagen, wie alt ist die hawaiianische Sprache und die hawaiianische Kultur?
Also das ist ein bisschen schwierig. Da gibt es natürlich verschiedene Quellen. Also man vermutet ja, dass die Polynesier ankamen zwischen dem 2. und 6. Jahrhundert. Dann gibt es andere, die sagen ungefähr 800 nach Christus. Und die Schwierigkeit mit Hawaiianisch ist, dass es die Schriftsprache erst sehr spät gab. Nämlich die wurde im 19. Jahrhundert eingeführt. Und vorher wurde die Sprache eben nur in Erzählungen, Liedern oder eben auch dem Tanz, dem Hula, weiter geleitet. Also so bewahrte man eben diese hawaiianische Tradition. Das ist eben einfacher, seit es die Schriftsprache gibt. Die hawaiianische Kultur ist eben durch verschiedene Entwicklungsstufen gegangen, dass sie eben sehr in und modern und aktuell war und dann eben eine Phase hatte, als die Amerikaner dann kamen und spätestens dann als Hawaii Teil der Vereinigten Staaten wurde, vor 55 Jahren. Da war dann zuerst natürlich die amerikanische Kultur das Nonplusultra. Und das hat sich dann aber in den letzten Jahrzehnten wiedergelegt.
Und wie lebendig die hawaiianische Kultur heute ist, das hören wir jetzt.
Auf einem künstlichen Kanal fährt ein Floß vorbei. Darauf 6 Tänzer in traditioneller hawaiianischer Tracht. Weit schwingende, farbige Röcke, Blumen im Haar und an den Knöcheln. Auf einer Brücke steht eine Band und spielt hawaiianische Musik. Und schon kommt das nächste Floß. Erneut mit 6 Tänzern in typischen Kostümen. Jetzt wird die Nachbarinsel Tahiti vorgestellt. Das Polynesian Cultural Center nordwesten von Oahu ist eine Mischung aus Freizeitpark und Museum. Besucher kommen hierher, um auf unterhaltsame Art mehr über die polynesischen Inseln und ihre Geschichte und Traditionen zu lernen. Hier treffe ich Terry Naua Pane'e. Oder auch Terry ist Botschafter für Hawaii hier im Polynesian Cultural Center, wo die Besucher sich auch im Ukulele spielen versuchen können oder unter viel Lachen Hula-Unterricht nehmen. Hawaiianer zu sein heißt für ihn,
to me, being Hawaiian is being connected to this land.
Mit dem Land verbunden zu sein und den Vorfahren. Es bedeutet, dass ich mich so zu benehmen habe, dass sie stolz darauf sind, was aus mir geworden ist.
Die besondere Verbindung zum Land. Kelly Kotobete hat daraus seinen Beruf gemacht. Wir sind am Heiea Fish Pond verabredet. Der rund 40 Hektar große Fischteich ist durch einen ca. 2 Kilometer langen Wall aus Vulkangestein von der Bucht abgetrennt. Nach Schätzungen wurde der Teich vor 800 Jahren gebaut. Andere Fischteiche in Hawaii sind schon 1400 Jahre alt. Der gelernte Wirtschaftswissenschaftler schwärmt.
Dinge zu sehen, die meine Vorfahren vor Hunderten von Jahren angefasst haben, und sie nun selbst berühren zu können und Teil der Restaurierung zu sein, macht mich als gebürtigen Hawaiianer sehr stolz.
Seine Vorfahren hatten mit den Teichen eine effektive und umweltfreundliche Methode entwickelt, Fisch zu fangen.
This fish pond has 6 of these gates. These are called makaha.
In dem Wall sind 6 Tore. Holzstöcke wurden zu einem Gitter zusammengefügt. Bei Ebbe schwimmen die jungen, kleinen Fische in den Teich. Bei Flut versuchen die erwachsenen Tiere rauszuschwimmen, passen dann aber nicht mehr durch, erklärt Kelly.
The babyfish can fit through the gate, the adult fish cannot.
Seine Arbeit hier verbinde ihn mit den Generationen vor ihm, erzählt der zweifache Vater weiter, der die Traditionen Hawaiis weiterführen möchte.
Connect with my own two sons and make sure that they perpetuate this practice.
Seinen Kindern bringt er die hawaiianische Sprache bei. Zu Zeiten seiner Großmutter war das verpönt. Doch die Hawaiianer stecken mittendrin, ihre Kultur wieder zu entdecken und zu fördern. Die Sprache, das Land, der Wert, der Familie, das Meer, die Naturgewalten. Hawaiianer wie Terry und Kelly blicken in die Vergangenheit, um mit den Erfahrungen ihrer Vorfahren die Zukunft Hawaiis zu gestalten.
That Aloha Spirit that everybody talks about is alive.
Der Aloha Spirit, der Atem des Lebens, ist quicklebendig, fast greifbar, sagt Terry. Das lernt man nicht, das lebt man.
It's not something we learn, it's something we live.
Nicole Markwald über die Wiederbelebung der hawaiianischen Kultur. Und dazu gehört sicher auch die Musik von Ray Kane, ein Meister der Slacky-Gitarre, der 2008 gestorben ist. Slacky-Gitarre ist ein Stil, bei dem die Saiten erst tiefer gestimmt werden als bei der klassischen Gitarre und dann nur gezupft werden darf. Ray Kane hat die Eigenarten dieser Technik an die nächste Generation weitergegeben und sie damit am Leben erhalten. Er war einer dieser Künstler. Hier ist der hawaiianische Musiker mit dem Instrumentalstück Awe. Ray Kane, hawaiianischer Slacky-Gitarrspieler, hier in der Weltzeit im Deutschlandradio Kultur über Hawaii. Die Rückbesinnung auf die eigene Musik, wie gerade eben gehört, lässt sich aber auch auf andere Bereiche übertragen. Zum Beispiel beim Fischfang ist das auch so oder bei der Landwirtschaft. Einige Bürger wehren sich gegen Großkonzerne wie Monsanto, die in Hawaii an neuen, gentechnisch veränderten Pflanzen forschen und wollen ihre ursprünglichen Anbaumethoden zurückhaben. Nicole Markwald hat einen Aktivisten getroffen.
Well, we're kind of looking towards Waialua. And basically we're looking at sweeping plains of either in-use agriculture.
Daniel Anthony steht an einer Straße und zeigt Richtung Norden. Links in der Ferne erheben sich die grün-grauen Berge des Mokulea Forest Reserve. Daniel zeigt auf die Felder, die an die Berge heranreichen. Sie werden landwirtschaftlich genutzt, nämlich für
all chemical experimental genetic crops.
Chemische Experimente an genmodifizierten Pflanzen, sagt der gebürtige Hawaiianer. Sein ganzes Leben hat er hier auf der Insel Oahu verbracht. Er hat eine Frau und drei Kinder und er hat eine Mission. Daniel ist Anti-GMO-Aktivist. Gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten engagiert er sich gegen den Anbau von genveränderten Lebensmitteln auf Hawaii.
There's a light patch of green. If you look over there, there's a light patch over there. That's all owned by biotech industry.
Anthony ist aktiv bei dem Verein Hawaii GMO Justice Coalition. Die Gruppe schätzt, dass die Unternehmen Monsanto, Dow, DuPont Pioneer, Syngenta und BASF zwischen 16.000 und 24.000 Hektar Land auf Hawaii besitzen bzw. pachten. Eine Fläche, in die ganz Manhattan viermal reinpassen würde. Das Land wird für Freilandtests an genmodifizierten Pflanzen genutzt. Durch das warme und feuchte Klima könne mehrmals im Jahr angebaut und geerntet werden. Besonders der Einsatz von Chemikalien bereiten Anthony und seinen Mitstreitern Sorge.
Hier laufen unkontrollierte chemische Tests. Ich mache mir Sorgen, weil ich nicht mal genau weiß, was hier passiert. Sie reden ja nicht darüber.
I'm worried about stuff I don't even know about, because they don't even tell me.
2012 hat die Gruppe den Dokumentarfilm Stop Monsanto from Poisoning Hawaii rausgebracht. Haltet Monsanto dabei auf, Hawaii zu vergiften. Poka Lainui ist Anwalt und ebenfalls in der Anti-GMO-Bewegung engagiert. Er sagt in dem Film,
hier werden chemische Experimente an genmodifizierten Pflanzen vorgenommen. Und wenn das Produkt Marktreife hat, gehen die Firmen in den Rest der Welt und verdienen Geld damit. Hawaii wird benutzt und das ist kriminell.
Deshalb arbeitet Daniel Anthony auch daran, örtliche Bauern wieder zum Anbau von Taro zu überzeugen, einer uralt Nutzpflanze, aus der das hawaiianische Traditionsgericht Poi gemacht wird. Weg von den Importen hin zu eigenem biologischen Anbau, wie er schon vor Hunderten von Jahren von den Vorfahren praktiziert wurde.
Nicole Markwald über die Gentechnikforschungen auf Hawaii und den Protest dagegen. Sie ist uns weiterhin zugeschaltet aus den USA. Frau Markwald, wie steht denn nun die Politik auf Hawaii zu den Testackerflächen? Die kam jetzt in Ihrer Reportage ja nicht vor mit einer Stimme. Wie ist es da bestellt?
Die sind dem eher positiv gegenüber eingestellt. Also die Tests wurden ja erlaubt. Landbesitzer haben Land an Monsanto und Co. verpachtet oder eben auch verkauft. Und die Anwesenheit dieser Biotech-Firmen, ja, die bringt extrem viel Geld nach Hawaii. Und das ist natürlich stark zu berücksichtigen. Also Monsanto beschäftigt zum Beispiel auf Maui und Molokai 540 Leute. Klingt jetzt nicht sehr viel, ist für Hawaii aber eben doch schon eine Menge. Und 2013 flossen 3,5 Millionen Dollar Steuern nach Hawaii und Monsanto tätigte auch Investitionen von rund 100 Millionen Dollar in Infrastruktur. Und mir ist eben aufgefallen bei meiner Recherche, das sind manchmal auch Dinge wie, dass Monsanto Stipendien vergibt an Schüler. Also dass man eben versucht, in der Gesellschaft Stellen zu finden, wo man sich nützlich machen kann und natürlich auch eben positive Nachrichten kreiert. Denn leicht haben diese Firmen es in Hawaii nicht, auch wenn die Politik ihnen vielleicht positiv gegenübersteht.
Ist denn der Protest dagegen ein viel diskutiertes Thema auf der Insel oder sind die positiven Aspekte überwiegend?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein extrem heiß diskutiertes Thema und immer mehr. Es regt sich wirklich enormer Widerstand. Und wenn man auf Hawaii unterwegs ist, dann sieht man das auch an vielen Stellen. Also ich war zum Beispiel auf einem Wochenmarkt, ja, und der Salatmann hatte dann ein kleines Schild vor seinen Körben mit Salat stehen, wo drauf stand GMO-free, also keine genveränderten Lebensmittel. Und bei den letzten Wahlen im November, da stand auch ein Verbot des Anbaus von genmodifizierten Lebensmitteln zur Abstimmung in Maui County. Das sind Maui, Molokai und Lanai. Und diese Initiative ist durchgekommen. Ganz knapp, ja. Sie haben nur 1000 Stimmen Mehrheit, obwohl diese Riesenfirmen im Wahlkampf ungefähr 8 Millionen Dollar reingesteckt haben und dagegen argumentiert haben. Aber die Befürworter dieser Initiative konnten sich durchsetzen.
Und was heißt das jetzt?
Das heißt, dass es möglicherweise eben einen temporären Stopp gibt. Es ist so, das konnten wir auch schon in Washington State beobachten, wo es den Versuch gab, genmodifizierte Lebensmittel zu kennzeichnen. Die Befürworter sind gescheitert bei der Abstimmung, aber sind dann weitergezogen vors Gericht. Und genau so sieht das auch hier wohl in Hawaii aus, dass diese Sache vor Gericht landen wird und sich dann ein Richter damit auseinandersetzen muss.
Nicole Markwald mit Hintergründen zum Leben auf Hawaii abseits der Traumstrände. Vielen Dank.
Gerne.
Eine Reportage von ihr wollen wir jetzt noch hören. Sie handelt von den Einwohnern, die keine Villa, nicht mal eine Wohnung haben im Paradies.
My name's Stephanie.
Stephanie steht mit einem Besen vor vier Einkaufswagen, vollgestopft mit Klamotten, Planen und Plastikbehältern. Neben den Einkaufswagen ist ein Zelt aufgeschlagen. Es ist ihr Zuhause. Sie ist nicht allein. Hier, entlang der vielbefahrenen Beretania Street mitten in Honolulu, ist auf dem Gehweg eine kleine Zeltstadt entstanden. Das Paradies Hawaii ist hier nicht zu sehen und nicht zu spüren. Abgase, Autolärm, Schmutz. Wer hier landet, hat häufig, wie Stephanie, traumatische Erlebnisse hinter sich.
Wir haben uns nicht ausgesucht, hier so zu leben. Manche haben Drogenprobleme, hatten einen Unfall oder andere Schwierigkeiten und landeten auf der Straße.
Stephanie steht in schwarzem Bikini und weißer Strickjacke vor ihrem Zelt. Sie hat ihre Augen mit einem Kajalstift schwarz umrandet und ein Piercing in der Unterlippe. Ihre schwarzen Haare fallen auf die Schultern. Ein großer Hut schützt ihr Gesicht vor der Sonne. Sie stammt eigentlich aus Arizona und kam mit wenig Geld auf die Insel. Aus den Jobplänen wurde nichts. Sie begann mit dem Konsum von Crystal Meth. 16 Jahre lang habe sie als Kellnerin und in der Kundenbetreuung gearbeitet, sagt Stephanie. Doch niemand gebe ihr Arbeit. Nun lebt sie schon seit Monaten auf der Straße. Essen und Kleidung kommen von öffentlichen Einrichtungen. Auch Möglichkeiten zum Duschen hat Honolulu geschaffen. Hawaii hat ein riesiges Obdachlosenproblem. Mehr als 1500 Menschen leben auf der Straße, allein in der Hauptstadt Honolulu. Viele von ihnen halten sich im Stadtteil Waikiki auf. Der Traumstrand und die Shoppingmeile Kalakaua Avenue sind besonders bei Touristen beliebt. Honolulus Bürgermeister Kirk Caldwell unterstützt mehrere umstrittene Maßnahmen. Die Gehwege seien nicht dazu da, um dort rumzuliegen, so Caldwell. Derzeit wird über eine Anordnung beraten, die Sitzen oder Liegen auf Gehwegen verbieten soll. Zudem führt die Polizei seit einiger Zeit nächtliche Säuberungsaktionen durch. Auch Stephanie war schon davon betroffen.
Uns wurde schon mehrmals alles weggenommen. Die Polizei sagt, wir räumen auf, nehmt eine Tasche und haut ab.
Gleichzeitig unterstützt Bürgermeister Caldwell auch das Housing First Programm. Damit folgt er der Expertenmeinung, dass chronisch Obdachlosen zuerst vor allem mit bezahlbarem Wohnraum geholfen wird. Doch der ist auf Hawaii Mangelware. Immerhin hat der Stadtrat im Juni den Etat für 2015 bewilligt, der umgerechnet knapp 35 Millionen Euro für bezahlbaren Wohnraum für Obdachlose vorsieht.
Obdachlose auf Hawaii. Nicole Markwald hat sie getroffen und sie hat auch diese Weltzeit mit ihren Reportagen bereichert. Alle zum Nachhören gibt es auch nochmal auf deutschlandradiokultur.de. Und mir bleibt noch zu wünschen, Mele Kali Kimaka. Das sollte hawaiianisch sein und frohe Weihnachten bedeuten. Ich bin André Zanto und hier sind Keola Beamer und George Winston, Slack-Key-Gitarrspieler aus Hawaii, mit dem Instrumentalstück Kalena Kay.